10 Jahre NOAX haben die Antikoagulation verändert. Unser Podcast bietet viele Fragen, relevante Erkenntnisse und interessante Anekdoten von führenden Experten für Sie.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist sie schon, unsere letzte und vierte Folge unserer Podcast-Reihe anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Apixaban-Zulassung in der EU. Für den Fall, dass Sie jetzt erst einsteigen, mein Name ist Claudia Zemrich, ich bin Internistin und Kardiologin und habe bereits seit 3 Folgen das Vergnügen, mich mit 3 namhaften Experten über das Thema der nicht-Vitamin-K-abhängigen Antikoagulantien, kurz NOACs, unterhalten zu dürfen. Einmal Herr Professor Hohnloser, Kardiologe, Herr Professor Dunker, ebenfalls Kardiologe, und Herr Professor Bauersachs, Angiologe. In der vorigen Folge haben wir einen intensiven Blick in die Zukunft geworfen zum Thema Screening-Methoden zur Detektion von asymptomatischen Vorhofflimmern. Heute soll es noch einmal um die venöse Thromboembolie gehen. Professor Bauersachs, wie sehen Sie das? Was sind da im Moment die offenen Fragen, die bearbeitet werden müssen?
Also ich denke, wir haben für dieses schwierige Thema der Krebspatienten, die ja deswegen schwierig sind, weil die Antikoagulation hier häufig versagt hat mit Vitamin-K-Antagonisten, auch mit dem niedermolekularen Heparin, und wir gleichzeitig eben ein erhöhtes Blutungsrisiko haben. Also für dieses schwierige Thema haben wir jetzt wirklich für viele Patienten eine Lösung. Wir haben sehr gute Studienergebnisse eben für das Apixaban, lediglich in Situationen, wo die Patienten ganz instabil sind, vielleicht bei einer Chemotherapie erbrechen müssen, können wir ganz einfach umschalten wieder auf niedermolekulare Heparin. Das ist also jetzt, war eine der drängendsten Fragen, und da haben wir jetzt eine sehr gute, sichere Option, die eben auch als solche Option in den aktuellen Leitlinien genannt wird, also in den ASH Guidelines jetzt ganz aktuell oder in den CHEST Guidelines steht dann eben auch wirklich nochmal eine Präferenz für 10A-Inhibitoren drin, im Gegensatz zum niedermolekularen Heparin, ausdrücklich eben, dass für Patienten mit GI-Tumoren und dem Risiko für GI-Blutungen eben Apixaban oder niedermolekulares Heparin, die beiden explizit genannt, als Option zur Verfügung stehen. Das ist etwas, was wir lange wollten, und das ist jetzt eigentlich erreicht worden. Das ist jetzt ganz aktuell, und für die Zukunft haben wir, denke ich, noch 2 wichtige Probleme zu lösen. Das eine, und das betrifft aber auch die Patienten mit dem Vorhofflimmern, das sind die Patienten, die an der Dialyse sind. Weil wir da gesehen haben, sowohl beim Vorhofflimmern, aber auch bei der venösen Thromboembolie, dass Vitamin-K-Antagonisten eigentlich möglicherweise sogar schädlich sind. Also da gibt es Studien aus Dänemark, wo man sieht, dass der Patient überhaupt nicht profitiert von diesen Vitamin-K-Antagonisten, sondern eher nur einen Schaden hat, weil das eben sehr, sehr schwierig ist bei einem Dialysepatienten. Also das wäre jetzt ein zukünftiges Thema, wo wir uns Lösungen erhoffen. Und für die Zukunft das zweite Thema, was wirklich alle Ärztinnen und Ärzte sehr beschäftigt, ist immer die Frage der optimalen Therapiedauer. Wann kann ich bei einer venösen Thromboembolie die Antikoagulation aufhören? Und man weiß es dann oft erst im Nachhinein, dass es vielleicht die falsche Entscheidung war, wenn der Patient ein Rezidiv kriegt. Oder man setzt nicht ab und dann kommt eine Blutungskomplikation. Und da haben wir eigentlich, denke ich, einen ganz wichtigen Meilenstein erreicht mit den Apixaban-Studien. Und wir haben auch vom Aktionsbündnis Thrombose vorhin angesprochen, da haben wir für diese schwierige Frage der Dauer der Antikoagulation so eine Ampel vorgeschlagen, wo wir einen Bereich haben, wo wir wirklich nach 3 bis 6 Monaten aufhören können. Das ist der Patient mit einem klaren Risikofaktor, postoperative Thrombose oder Thrombose unter Pille. Pille ist abgesetzt, können wir aufhören mit der Antikoagulation nach 3 bis 6 Monaten. Und wir haben einen anderen Bereich, das ist so die rote Ampel, mit einem sehr hohen Rezidivrisiko. Das sind die Krebspatienten zum Beispiel, oder die ein sehr hohes Rezidivrisiko haben oder eine ganz schwere Thrombophilie. Das sollten wir wirklich nicht absetzen. Und wir haben aber dann doch eben im gelben mittleren Bereich viele Patienten, wo wir unsicher sind und vielleicht dann eben die falsche Entscheidung treffen. Und da komme ich jetzt zurück auf die Apixaban-Studien. Und genau zu diesen Patienten gibt es die Amplify-Extension-Studie. Und jetzt wurden genau diese Patienten eingeschlossen, wo es unklar war, absetzen oder nicht. Und die wurden dann randomisiert. So, absetzen ist gleich Placebo oder weitermachen mit der Antikoagulation, 2x5 Milligramm Apixaban. Und das Geniale bei dieser Studie war eben, dass man eben als dritten Arm auch noch die 2,5 Milligramm genommen hat. Also eine reduzierte Dosis, zweimal 2,5 Milligramm. Und was wir gesehen haben, ist, wenn mal das erste halbe Jahr vorbei ist, der Antikoagulation, dann reichen auch diese zweimal 2,5 Milligramm, um die Rezidive, die natürlich im Placeboarm sofort kamen, diese Rezidive wurden unterdrückt. Und wir waren mit dem Blutungsrisiko exakt auf Placebo-Niveau. Und das ist natürlich super. Das ist genau für diese, sage ich mal, für die gelbe Ampel, wo wir unsicher sind, absetzen oder nicht, ist das natürlich eine super Option, dass wir sagen können, den Patienten kann man dann eben meinetwegen nach einem halben Jahr auf so eine reduzierte Dosis setzen, mit einem sehr niedrigen Risiko für Blutungen, aber eben dann doch einen guten Schutz. Und ich sage dann, weil das war ja Ihre Frage, was wünschen wir oder was brauchen wir für die Zukunft? Wir haben im Moment diese Daten eigentlich nur für ein Jahr. Wir wissen nicht, was ist nach einem Jahr. Für den Vitamin K-Nagonisten haben wir die Daten auch nur für 4 oder 5 Jahre. Wir wissen eigentlich nicht, was ist nach 4 bis 5 Jahren. Wir bräuchten hier eigentlich Langzeitstudien, die uns sagen, ist auch nach 5 Jahren, ist nach 10 Jahren der Benefit noch da. Das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass die Therapie sehr sicher ist, dass sie effektiv ist. Aber wir wissen nicht, müssen wir das jetzt lebenslang machen oder kann man vielleicht sogar nach 5 Jahren aufhören? Das wäre auch nochmal eine wichtige Frage.
Also darf ich da direkt nochmal was sagen dazu?
Na, aber selbstverständlich.
Die Amplify Extension Studie ist großartig. Sie haben schön rausgearbeitet, dass die reduzierte Dosis von 2x2,5 Milligramm dort der Winner war. Aber das bitte auf gar keinen Fall auf Hochhofflimmerpatienten übertragen. Alter über 80, Kreatinin über 1,5, Gewicht unter 60 Kilogramm. Nur wenn 2 oder 3 dieser Kriterien gleichzeitig vorliegen, dann sollen Sie Apixaban von 2x5 auf 2x2,5 Milligramm reduzieren. In Deutschland wird ein gutes Viertel der Patienten mit Vorhofflimmer, mit der reduzierten Dosis behandelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass aus irgendwelchen Überlegungen heraus die Kolleginnen und Kollegen die Dosierung vom Apixaban halbieren. Zu Unrecht. Was wir damit tun ist, wir setzen diesen Patienten wieder einem erhöhten Schlaganfallrisiko aus. Unsere Fortbildungsaktivitäten, gerade in diesem Punkt, dürfen wir nicht nachlassen, sondern müssen darauf hinweisen, dass die reduzierten Dosen wirklich nicht das widerspiegeln, was uns die großen Studien gelehrt haben. Wir müssen, wann immer möglich, die volle Dosis, gerade von Apixaban, 2x5 Milligramm anwenden. Das ist auch eine Aufgabe für die Zukunft.
Herr Holos, ich bin extrem dankbar für den Hinweis, weil das ist natürlich etwas, was dann gerne mal gemacht wird. Ach, da geben wir doch, der Patient ist schon so, was weiß ich, alt oder so, dem geben wir mal lieber die halbe Dosis. Also ganz, ganz wichtig der Hinweis. Im Übrigen auch nochmal der Hinweis für die venöse Thromboembolie. Und wir sind ja jetzt heilfroh, dass wir mit dem Apixaban zum Beispiel runtergehen können bis zu einer Krea-Clearance von 15 Milliliter pro Minute. Also das ist super, weil wir dann natürlich schon viele Patienten haben, die da reinfallen. Und wenn dieser Patient kommt und jetzt eine Lungenarterienembolie hat oder eine Thrombose, dann bekommt der initial die ganz normale Dosis. Also auch da wird gerne mal so ein bisschen runter titriert. Nein, der Patient bekommt die normale Dosis, auch wenn er eine GFR von 30 hat. Man wird diese Patienten natürlich engmaschig kontrollieren, mit Vorsicht behandeln, das ist klar. Aber wir behandeln eine akute Thromboembolie, eine akute Lungenembolie, eine akute Thrombose. Der kriegt die normale Dosis. Und wir wissen eben von der, ich hatte jetzt gerade über Amplify Extension gesprochen, das ist jetzt die verlängerte Therapie nach 6 Monaten. Wir wissen von Amplify, das war die Hauptstudie mit über 5000 Patienten, die Phase-3-Studie, da wissen wir eben, dass das Apixaban extrem gut wirksam ist. Ja, das war der Vergleich mit dem Vitamin-K-Antagonisten und dem niedermolekularen Heparin, aber auch extrem sicher ist. Und da war es so, dass die schweren Blutungen auf weniger als ein Drittel reduziert wurden. Der Hazard Ratio war 0,31. Also die schweren Blutungen waren viel, viel weniger als bei der alten Therapie mit niedermolekularem Heparin und Vitamin-K-Antagonisten. Also das ist ein konsistenter Befund, den wir haben beim Vorhofflimmern, den wir haben bei der venösen Thromboembolie. Und das ist natürlich für den Alltag eine super Option.
Ja, vielen Dank, Herr Bausachs. Das war schon eine perfekte Zusammenfassung der Situation aktuell. Ich danke Ihnen dreien ganz herzlich für die angeregte Diskussion. Haben Sie noch Punkte, die ich gerade nicht angesprochen habe, die Ihnen noch wichtig sind, über das viele wichtige Gesagte hinaus, das Sie noch ergänzen möchten?
Ja, ich will noch mal was sagen, weil mir die Krebspatienten sehr am Herzen liegen. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass also psychologisch und für Patientenpräferenz es sicher gut ist, die Patienten eben ambulant zu behandeln. Weil hier Lebensqualität ist das A und O. Und wenn ich dann jetzt bei der Therapie einer venösen Thromboembolie beim Krebspatienten, wenn ich mir die verschiedenen Optionen anschaue und sehe, dass früher in den Leitlinien eben der Standard war, dieses niedermolekulare Heparin über ein halbes Jahr, das ist schon ein Wort bei Patienten, die dann durchaus auch kachektisch sind, die da kein Unterhautfettgewebe mehr haben, wo die Spritzstellen ganz groß werden und sich entzünden und so weiter. Die haben ja wirklich durch ihre ganzen Antikrebstherapien schon starke Belastungen. Und da ist es ein Riesenvorteil, wenn man die entweder initial oder aber dann auch im Verlauf auf eine orale Therapie umstellen kann. Das ist ein Riesen-Benefit und wir wissen aus zahllosen Real-World-Daten oder auch aus vielen anderen Studien wissen wir, dass die Adhärenz und die Therapietreue wesentlich länger ist. Die Abbruchrate ist beim Apixaban nur 4%, während wir beim niedermolekularen Heparin Abbruchraten von 15% haben. Und das findet sich in vielen, vielen Studien natürlich, weil die Patienten dann eben auch diese täglichen Spritzen nicht mehr haben wollen. Und Lebensqualität ist da wichtig und da gibt's, das will ich jetzt einfach nochmal erwähnen, die RMBTI-Studie ist eine kleinere Studie, die aber sehr genau nach der Lebensqualität geguckt hat. Und man sieht eben aus dieser Studie, wie stark die Patienten durch die Spritzen belastet sind, wie diese ganze Antikoagulation eine Belastung des Alltags ist, wie das oft auch für Verwirrung sorgt und so weiter. Das ist einfach für die Lebensqualität ein Riesenvorteil der oralen Therapie und diese Option haben wir jetzt. Das finde ich, sollte man für diese Krebspatienten nochmal sagen, wo die Lebensqualität eben ganz entscheidend ist.
Und eben auch, dass es sogar Leitlinien untermauert ist. Deutsch sicher nicht. Unsere deutsche Leitlinie lässt da auf sich warten.
Die kommen im Herbst.
Aber zumindest können sich die Kollegen in der Niederlassung auf die amerikanische und europäische Leitlinie stützen. Und auch bei gastrointestinalen Tumoren, sagen Sie vielleicht dazu nochmal drei Worte.
Also da ist auch klar, das sagen auch alle Leitlinien, man ist da natürlich vorsichtig, gerade wenn der Tumor noch in situ ist. Also ein Patient mit einem Kolonkarzinom, wo der Tumor noch in situ ist oder irgendein Magenkarzinom, wo der Tumor noch in situ ist, da ist man vorsichtig. Aber wir haben gesehen bei den Patienten, jetzt in Caravaggio-Groß, wirklich die größte Studie, da haben wir gesehen, dass die GI-Blutungen auch bei den Patienten mit GI-Krebs nicht erhöht sind. Aber man muss auf diese Patienten aufpassen. Und vielleicht überhaupt ganz allgemein noch zur Antikoagulation noch ein Tipp. Schauen Sie einfach mal auf das Hämoglobin, auf die Anämie und immer gucken, ob da vielleicht eine Ursache ist. Diese Patienten sollte man genau im Auge behalten.
Ja, herzlichen Dank für diese ganz wichtigen Sätze nochmal zur Thrombose. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich versuchen, eine kleine Zusammenfassung zu geben, mit Ihnen zusammen durch Sie ergänzt. Ich denke, wir sind uns einig, die NOACs haben die Behandlung der Blutverdünnung, der oralen Antikoagulation revolutioniert, dramatisch in den letzten Jahrzehnten, insgesamt alle NOACs. Aber es gibt deutliche Unterschiede, das haben Sie sehr schön herausgearbeitet, sowohl fürs Vorhofflimmern, Unterschiede in Bezug auf Blutungsraten, in Bezug auf Mortalitätssenkung. Da muss man schon genauer gucken und da hat Apixaban tatsächlich eine ausgesprochen gute Datenbasis, nicht nur von Zulassungsstudien, sondern auch eine unglaublich hohe Anzahl von Real-World-Daten, die das untermauern und sogar noch bestärken. Und zwar eigentlich in beiden Indikationen, Vorhofflimmern und Thromboembolie, Therapie und Rezidivprophylaxe. Und auch bei den Krebspatienten, die noch so die letzte Domäne der rein niedermolekularen Heparintherapie war, gibt es jetzt Leitlinien und Daten, die ausgesprochen positiv sind. Bei aller Vorsicht unter Monitoring des Hämoglobins und so weiter sind aber die NOACs und Apixaban hier auch speziell eine sehr gute Alternative, gerade für die Patienten, die arg belastet sind. Die Zukunft wird spannend werden mit dem Thema Screening asymptomatischer Patienten, die rauszufischen, denen wir auch wieder mit den NOACs dann gut helfen können und deren Risiko zu senken. Da können wir gespannt sein, was da kommt und müssen, glaube ich, genau schauen, welche Patienten wie welche Vorhofflimmerlast dann das Risiko ausmacht. Das wird die Aufgabe sein. Ich bedanke mich bei Ihnen dreien ganz herzlich für die spannende Diskussion und danke und wünsche einen schönen Abend.
Vielen Dank, Frau Zemrich.
Vielen Dank. Und tschüss.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie fanden die Einblicke unserer Experten ebenso spannend, wie ich es fand. Falls Sie die ersten drei Folgen noch nicht kennen, hören Sie doch noch mal rein und erfahren Sie eine eindrucksvolle Anekdote von Herrn Professor Bauersachs erstem Apixaban-Patienten oder wie Sie mit bereits lange auf Vitamin-K-Antagonisten eingestellten PatientInnen verfahren können oder was die aktuellen Entwicklungen und künftigen Herausforderungen beim Screening asymptomatischer Vorhofflimmerpatienten sein werden. Am Ende noch einmal der Hinweis, dieser Podcast spiegelt die Meinung und Einordnung der Experten wider. Bitte beachten Sie, dass es bislang keine direkten Vergleichsstudien zwischen den einzelnen NOACs im Rahmen von RCTs, sogenannten randomisierten Studien, gibt. Informationen zur Behandlung und Dosierung der NOACs entnehmen Sie daher bitte der jeweiligen Fachinformation. Hiermit verabschiede ich mich von Ihnen und danke Ihnen für Ihr Interesse.